Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Geiz ist geil, 321 Mainz und bild dir deine Meinung. Diese Werbeslogans sind Kult und er hat sie gemacht. Jeremy von Matt, Star, Guru, Ikone der Werbebranche und Schwarm einer ganzen Werbegeneration, zumindest als ich noch an der Uni war. Der schöne Jean hieß es immer. Jetzt ist er am Ende, zumindest heißt sein Buch so, dass von Anfang bis Ende immer schlechter wird. Das verspricht der Titel und vielleicht ist es deshalb schon jetzt ein Bestseller. Jeremy von Matt, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Die Songs habe ich natürlich nicht selber gemacht.
Sondern klar, Teamarbeit.
Die entstehen im Team. Das ist ein langes Miteinanderarbeiten und irgendwann hat man einen und weiß gar nicht mehr genau, wer hat den eigentlich geschrieben.
Und man weiß auch gar nicht mehr so genau wahrscheinlich, wie ist man darauf gekommen. Das musst du uns gleich erzählen. Darum geht es ja in deinem Buch, um diese Erkenntnisse. Aber du hast was Cooles mitgebracht und das ist, du bist ja nicht nur kreativer in der Werbung, sondern auch in der Kunst. Du machst jetzt Konzeptkunst und hast diese fantastische Uhr mitgebracht. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist die Carpe Vitam Clock. Die habe ich mal gebaut. Und zwar hatte ich vor vielen, vielen Jahren, also vor über 25 Jahren, hatte ich an einem einsamen Geburtstag mich mal gefragt, warum zählen wir eigentlich die Jahre, die hinter uns liegen und nicht die vor uns liegen. Das ist ja viel spannender, was auf uns zukommt. Wenn wir im Kühlschrank auf die Milchpackung gucken, wollen wir doch auch nicht wissen, wann sie hergestellt wurde, sondern wie lange sie noch frisch ist. Und im Auto, auf der Tankanzeige, wollen wir nicht wissen, wie weit wir schon gefahren sind, sondern wie weit es noch reicht. Müsste es nicht eine Uhr geben, die uns zeigt, wie weit es bei uns noch reicht? Also unser frische Datum. Yeah. Und dann habe ich so einen ersten Prototypen von einer Uhr entwickelt, die verbleibende Lebenserwartung in Sekunden abzählt. Sekunden war wichtig, weil die Uhr muss ja leben. Also es muss, bei Stunden wäre die Uhr ja immer still, aber bei Sekunden tut sich immer was. Ja. Also die Uhr sollte ja unsere Vergänglichkeit abbilden. Und daraus ist dann diese Uhr entstanden. Bei Null zählt sie wieder hoch und alle 10 Sekunden kommt still alive, it's a gift. Also als Motivation. Ja. Durch besonders guten Lebenswandel, durch Achtsamkeit, die eigene Lebenserwartung zu übertreffen.
Die Zeit, die wir jetzt da lesen, 1.600.000 so und so, ist das deine persönliche Lebenszeit, die hier jetzt gerade abläuft?
Nein.
Also hast du noch so viel Zeit zu leben oder so wenig?
Meine Uhr hat eine andere Zahl. Das ist die Uhr von Sandra Filippi, meiner tollen Assistentin. Und offen gesagt, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, sieht aus wie unter 40, ist wach wie unter 3, ich weiß nicht, wie irgendwas drüber. Ja. Also ich weiß nicht genau, wie alt sie ist.
Aber sie kann anhand der Uhr sehen, wie lange sie möglicherweise noch zu leben hat.
Genau.
Das ist ja irgendwie auch
ist eingestellt
krass.
Auf ihre durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt. Und die ist ja bei Frauen viel höher als bei uns Jungs.
Weil?
Weil ihr schlauer seid. Das ist das Schöne. Weil ihr weniger Blödsinn macht, weil eben Verkehrsunfälle, Mord und Totschlag, Alkoholmissbrauch, die Weigerung zum Arzt zu gehen, das ist alles typisch männlich. Frauen machen sowas nicht. Und schon der Anfang eines jeden Jahres zeigt, dass Männer aus Dummheit sterben, weil Frauen würden nie einen Polenböller in der Hand anzünden. Also man hat, da geht es schon los. Ja. Also das ist schon, und das mündet dann in 5 Jahre habt ihr Bonus.
Aber es ist so spannend, das mal so zu sehen, genau wie auch das Buch 25 Sommer, wenn man mal überlegt, wie wenig Zeit es tatsächlich nur ist, bis man die durchschnittliche Lebenserwartungszeit erreicht hat. Und das erinnert uns daran. Und auf der Rückseite steht ja auch, es ist ein konstanter Erinnerer, um das Beste aus seinem Leben zu machen, weil irgendwann ist es halt zu Ende.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Gesamtkunstwerk,
Ikone, also. Star, Legende. Das sind so Titulierungen, die ja nicht nur wir vergeben, sondern die in deinem Zusammenhang immer wieder genannt werden. Wie fühlt sich denn das für dich an?
Offen gesagt, es wird immer mehr. Also ja. Je älter ich werde, ich werde jetzt 73 und es kommen immer mehr so Begriffe ja, ein bisschen spooky, aber stört mich nicht. Also, aber Gesamtkunstwerk ist schon schräg.
Findest du denn, sie sind berechtigt?
Nicht wirklich, nicht wirklich, nee. Also natürlich, ich habe mich immer in allem, was ich tat, habe ich mich um Einzigartigkeit bemüht, ja. Klar. Und sicher, ich bin auch jemand, der sagt, man muss seine Personenmarke pflegen, gerade als Werber. Also wer als Werber seine eigene Marke nicht pflegt, dem sollte man auch keine andere anvertrauen. Der kann das offensichtlich nicht. Aber naja, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, aber manchmal ist es ein bisschen spooky.
Aber Werbeikone heißt ja auch so ein bisschen, mehr geht nicht. Heißt dein Buch deshalb Am Ende?
Am Ende, das war, also wenn ich über so einen Titel nachdenke, dann ist das nie so, dass ich den da hinschreibe und sage, das ist es. Mhm. Sondern ich habe natürlich hunderte Titel ausprobiert und dann habe ich eine Shortlist gehabt und immer wieder überlegt, welcher soll es denn sein. Und am Ende blieb Am Ende. Was ich dran mochte, ist, das Buch soll eine Art Fazit meines kreativen Lebens sein, also eine Art Schlusswort. Und da passt Am Ende natürlich gut. Und ich bin auch jemand, ich mag Provokation. Und ich fand meinen Namen, also Jean-Remy von Matt, Am Ende, irgendwie mochte ich diese Kombi.
Matt Am Ende, ja.
Genau. Und ich bin ja auch am Ende. Also siehe Uhr, ja. Also jetzt Lebenserwartung noch, was weiß ich, ein paar Jahre. Und genau.
Das Interessante, ich meine, es sind Erkenntnisse, klar, am Ende Fazit, Vermächtnis, das sind natürlich Erkenntnisse und Erlebnisse aus deinem Leben. Aber interessant ist der Untertitel. Du schreibst nämlich, dass das erste Buch sei, das von Anfang bis Ende immer schlechter wird.
Genau. Also die Idee, mal ein Buch zu schreiben, die hatte ich schon länger, weil in der Branche hat man sehr viel Kontakt mit spannenden Persönlichkeiten. Natürlich aus der Wirtschaft, aber auch aus der Politik, aus den Medien und dann an der anderen Front mit den ganzen Stars, mit denen man zusammenarbeitet. Also ich habe so viele tolle Begegnungen gehabt und dachte, irgendwann muss ich das aufschreiben. Aber andererseits dachte ich, jeden Tag kommen in Deutschland nach wie vor 250 Bücher raus. Und wer wartet auf das 251.? Wer braucht ein Buch, ein weiteres Buch von einem Werber? Und dann noch von einem Altwerber, der praktisch passé ist, also der gar nicht mehr weiß, wie es geht. Und da habe ich gesagt, ich mache das nur, wenn ich eine Idee habe, also eine konzeptionell einzigartige Idee. Eine Weltneuheit wollte ich. Und dann hatte ich diese Idee, warum nicht ein Buch schreiben, das kontinuierlich schlechter wird, mit dem Vorteil für die Lesenden, dass die können aussteigen, wann sie wollen, und immer sicher sein, das Beste habe ich nicht verpasst, aber das war ja schon durch.
Das ist eine geniale Werbeidee.
Ich natürlich auch ein bisschen Marketingidee, aber das fand ich dann, also diese Idee gefiel mir so. Also nee, dann habe ich die, wie jede Idee, ich habe die dann immer gleich rumerzählt. Ja. Also bin zu Leuten gegangen, habe gesagt, wie findest du das? Ein Buch, was von vorne bis hinten immer schlechter wird. Keiner fand es gut, aber alle haben gelacht. Also alle haben Reaktion gezeigt. Also niemand hat nur gesagt, jo, kann man machen, sondern es war immer irgendwie Freude.
Wie hast du denn die Kapitel ausgesucht, was immer schlechter wird, was nach hinten kommt?
Nee, das ist ganz einfach. Ich habe das nicht selber gemacht, sondern ich habe insgesamt 96 Kapitel geschrieben und habe eine Jury aus 6 Lektoren und Lektorinnen gebeten, jedes einzelne Kapitel auf einer 10er-Skala zu bewerten. Und dann habe ich die Durchschnitte genommen, habe mit dem Besten angefangen. Das hat 9,6 erzielt, super Wert. Und habe bei 5,0 habe ich Schnitt gemacht, weil weniger wollte ich dem Leser nicht zumuten. Das heißt, es sind dann noch mal 19 Kapitel rausgefallen. Die gibt es dann vielleicht mal in einer Spezialedition. Ja. Übrig geblieben sind 77 Kapitel von 9,6 bis 5,0.
Ich finde das so eine lustige Idee. Und tatsächlich hinten drauf steht ja ein schönes Zitat von Heiner Lauterbach. Ich zitiere, bis Seite 173 habe ich es verschlungen, dann habe ich es verschenkt.
So soll es sein. Weil ich habe so viele Bücher, also ich lese eigentlich nur Sachbücher oder Biografien. Und ich habe so viele Bücher nicht zu Ende gelesen, sondern irgendwann bei der Hälfte weggelegt, weil ich das Gefühl hatte, der Autor hat sein Pulver verschossen. Jetzt wiederholt er sich noch dreimal, aber ich habe es begriffen, was er mir sagen wollte. Und ich habe mir immer gesagt, lieber fange ich noch ein neues an. Ich habe mehr Erkenntnisgewinn von zwei halben Büchern, als wenn ich eins zu Ende lese. Und dieses Buch will gar nicht zu Ende gelesen werden, sondern es lädt dazu ein, abzubrechen. Man kriegt leider nur kein Geld zurück.
Aber das Schöne ist, es will auch gekauft werden und es verkauft sich, es auf der Bestsellerliste. Also es hat wieder mal funktioniert, deine Werbung. Und gute Werbung, das wissen wir auch, die erinnert man ja oft über Jahre. Wir haben mal nachgefragt, woran Sie sich erinnern.
Meister Propper putzt so sauber wie noch nie.
Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship.
Like Ice in the Sunshine eigentlich, damals, 80er Jahre.
Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Greife lieber zur HB.
Wenn es um Geld geht, Sparkasse.
Wenn es um Geld geht, zur Sparkasse.
Willst du wissen, wie viel dein Auto wert ist? Das ist Ralf Schumacher.
Coca-Cola Enjoy.
Haribo macht Kinder froh.
Gibt's doch gar nicht.
Doch, bei Roller.
Ich habe gar kein Auto. Ich habe gar keine Werbung.
Ja, sehr unterschiedliche Erinnerungen. Wundert dich, was die Leute so gesagt haben? Also hast du gedacht, wieso erinnern sie nicht den Spruch, vielleicht einen von dir?
Ich finde das sehr, sehr spannend und sehr lehrreich, so ein Video, weil es zeigt die unglaubliche Nachhaltigkeit von Slogans, also von großen Slogans, dass die, also da sind einige genannt worden, die gibt es seit 30 Jahren nicht mehr oder seit 40 Jahren nicht mehr, aber sie leben immer noch. Mhm. Und ein Slogan, ein starker Slogan ist wirklich eine langfristige Investition und gerade jetzt im wahnsinnig volatilen Konsum der Medien macht es sehr viel Sinn, über so einen Slogan nachzudenken. Übrigens auch über so einen Werbejingle, also über so ein Liedchen. Die bleiben ewig im Kopf.
Was macht denn einen guten Werbespruch aus? Was ist das Geheimnis eines guten Werbeslogans?
Da könnte ich jetzt eine Stunde drüber
Nein,
reden.
Nein, so viel Zeit haben wir nicht.
Also so, in
so viel Lebenszeit
Ort,
haben wir nicht.
Muss einfach gut sein, natürlich lieber kurz als lang und so weiter. Aber vielleicht ganz grob, er muss emotionalisieren aus meiner Sicht. Also er muss irgendwie etwas enthalten, was einen als Menschen mitnimmt, was einen emotional berührt. Also so diese trockenen Sprüche wie Innovation aus Leidenschaft oder sowas,
nee.
Das ist nichts. Meistens ist auch, aber wie gesagt, ich könnte jetzt einen Vortrag halten, meistens ist auch ein Verb eine gute Sache. Also ein Verb ist der Muskel eines Satzes. Wenn ein Satz ein Verb hat, ist er einfach viel griffiger, viel aktiver, als wenn da nur so ein paar Substantive aneinandergereiht werden.
Das ist schon erstaunlich, was die künstliche Intelligenz mittlerweile alles kann.
Unglaublich.
Oder? Werden Werber alle arbeitslos?
Ich hoffe nicht. Ich denke auch, also ich bin ja grundsätzlich Optimist. Viele Kreative sind Optimisten. Und ich denke und ich glaube an den Selbsterhaltungstrieb der Arbeitswelt. Also wir Menschen werden Themen finden, wo wir einen Unterschied machen können. Das hat auch bisher immer geklappt, aber es sind natürlich irre Umwälzungen im Gang. Es ist definitiv Fluch und Segen. Also am Anfang natürlich Segen, weil es erleichtert wahnsinnig viel. Also gerade Kreative haben ja oft Mühe anzufangen oder den Anfang zu finden. Und jetzt geht das sofort, weil man hat ja gleich so ein paar Ideen schon liegen und kann sie da liegen. Und kann sich dann da hochhangeln. Aber auf der anderen Seite, das ganze kreative Mittelmaß ist praktisch ausgelöscht. Es ist kein Markt mehr, dafür wird nichts mehr bezahlt. Das löst KI natürlich besser. Für mich, meine ersten Berührungen oder Begegnungen mit KI, das war für mich wie... So habe ich mir als Kind den lieben Gott vorgestellt, jemand, der alles weiß. Und jetzt war der plötzlich nicht von oben herab, sondern der war in meiner Tasche, also in meinem Handy, also ganz auf Augenhöhe hat er mit mir gesprochen. Faszinierend, da wir gerade auch über unser Buch sprechen, also über mein Buch sprechen, was völlig irre war. Als es rauskam, ging ich auf Amazon, um mal zu gucken, wie das bewertet wird, und sehe plötzlich 7 andere Autobiografien von mir mit wilden Titeln auf Englisch, mit ganz verschiedenen Titelseiten, Fotos von mir, Illustrationen von mir und so, die ich nie gesehen habe. Und ich fragte den Verlag, sag mal, was ist das? Naja, das sind KI-produzierte Trittbrettfahrer, die schmeißen dann mal schnell, also quasi in einer Woche, schmeißen die so ein paar Bücher auf den Markt und nehmen halt von dem ganzen PR-Rummel was mit. Ich habe die Bücher natürlich selber bestellt, die liegen jetzt bei mir. Also ich habe jetzt auf meinem Coffee Table habe ich 7 Biografien von mir.
Verrückt.
Eine von mir geschrieben.
Aber weil du sagst Biografie, wie bist du denn in die Kreation gekommen? Also wann hast du gemerkt, du bist ein Kreativer, oder wo bist du zum ersten Mal mit Kreativität so, wo du gemerkt hast, das ist irgendwie interessant, das ist anders?
Also mein kreatives Leben begann mit einem Knall. Das war eine Ohrfeige von meiner Grundschullehrerin, weil wir sollten einen Titel gestalten von den siegreichen Schlachten von uns Eidgenossen gegen die Habsburger. Und ich dachte, so ein Erfolg muss gebührend gefeiert werden. Und meine Banknachbarin Miriam, die hatte gerade Nasenbluten. Ich habe gesagt, gib mir ein bisschen von deinem Blut in meinem Farbkasten und habe den Titel mit dem Blut gemalt. Und diese Ohrfeige, die war für mich im Nachhinein, das war ein Erweckungserlebnis, weil da habe ich gemerkt, okay, wenn man kreativ ist, wer kreativ ist, muss mit Widerstand rechnen. Weil Kreativität ist eine Ordnungswidrigkeit, also das heißt, ein Regelbruch, also man bricht mit geltenden Gesetzen, praktisch ein Verstoß und man muss das durchsetzen können. Also das wird erstmal alles, was neu ist oder was eben der Norm widerspricht, wird erstmal feindlich gesehen. Und so ging es dann weiter, war ich in der Klosterschule. Da gab es dann wieder so schräge Erlebnisse, weil, das war Hardcore. Also 4 Jahre lang war ich in Mönchskutte mit Einheitshaarschnitt. Und wir durften nur 3-mal im Jahr die Mauern überhaupt verlassen. Also wir waren immer hinter Mauern und es gab keine Medien, es gab kein Fernsehen, kein Radio, keine Zeitung, Zeitschriften und auch keine eigenen Bücher, sondern nur die Bücher aus der Klosterbibliothek. Das war dann Heidi, war das Interessanteste wahrscheinlich. Und wenn man Medien nicht konsumieren darf, also wenn verboten ist zu konsumieren, fängt man an zu produzieren. Da fing ich an, Texte zu schreiben, so Songtexte, Gedichte und so weiter. Da habe ich zum ersten Mal textlich mich verausgabt. Und dann ging es weiter. Irgendwann hatte ich dann meinen ersten Tag als Werbetexter. Das war das Erweckungserlebnis pur. Also das war der Tag, an dem mein Leben einen Sinn bekam.
Und wow.
Ja, wo ich gemerkt habe, du kannst einen Unterschied machen. Plötzlich hatte ich Ehrgeiz, plötzlich wurde ich fleißig, plötzlich wurde ich gelobt, zum ersten Mal in meinem Leben mit 22. Super.
Und Disziplin hattest du in der Klosterschule wahrscheinlich gelernt, dass man dranbleiben muss. Hast du ja gemerkt, das ist harte Arbeit, harte Kopfarbeit. Das kommt nicht einfach, wenn man so über die Wiese geht und dann kommt die Idee geflogen.
Nee. Also Disziplin wird ja einem Kreativen in der Regel nicht in die Wiege gelegt, sondern es ist ganz gut, wenn er da noch mal einen Kursus kriegt. Und diese 4 Jahre im Kloster, das war schon, weil da gab es noch körperliche Strafen und so Zeug. Auf jeden Fall ständig Strafen für jedes zu spät kommen, für jedes. Es gab so Exerzitientage, 3 Tage, wo man nicht sprechen durfte. Also man durfte mit niemandem sprechen.
Wieso musstest du da denn hin? Wieso wollten deine Eltern, dass du dort diese Schule besuchst?
Ich weiß es nicht. Ja, es hat sich mir nie erklärt. Und man muss sich vorstellen, das war eine Zeit, wo man Eltern noch nicht so konfrontiert hat. Also meine Eltern, die waren Respektspersonen. Ich hätte die jetzt nicht gefragt, hey, seid ihr verrückt? Ich habe natürlich gesagt, dass ich da nicht hin will. Aber die haben gesagt, nö, das ist gut für dich. Ich glaube, sie argumentiert ein bisschen, dass ich war eher langsam als Kind. Und sie sagten, da hast du deine Ruhe, die hatte ich dann wirklich.
Und sie waren gläubig, glaube ich, ne? Deine Mutter
und die waren sehr gläubig. Mhm. Und da waren ja auch keine Mädchen. Also wir waren ja nur also von 14 bis 18 habe ich praktisch keine Mädchen gesehen. Also auch wie Heidi, das Buch, da war ein Mädchen vorne drauf, sonst gab es keine Mädchen.
Und danach dann umso mehr.
Ja, weiß ich nicht.
Aber interessant finde ich auch deine Mutter, weil die spielt ja eine echt auch kreative Rolle in deinem Leben. Die hatte so unglaubliche, kann man in deinem Buch lesen, Ideen, dich zu erziehen im Grunde. Vielleicht kannst du ein Beispiel nennen, mit der Schokolade zum Beispiel, die sie mal auf eure Wunden gelegt hat.
Ja, meine Mutter war ein radikal denkender, positiver Mensch, die einfach keine Probleme akzeptierte, sondern sie hat aus jedem Problem hat sie irgendwie eine Lösung gemacht und eigentlich egal wie. Diese Wundheilung, das war so, also wenn wir uns wehgetan haben, wenn wir irgendwie aufgeschürft waren oder so und heulten, dann sagte sie, es gibt nichts Besseres als eisgekühlte Schokolade. Sie hatte immer eisgekühlte Schokolade im Kühlschrank. Dann hat sie die Schokolade geholt, auf die Wunde gelegt und nach etwa 20 Sekunden hat sie gefragt, tut's noch weh oder kann man schon essen? Und das sind so oder auch so schräges Zeug. Also wenn wir mitten im Sommer Skilaufen wollten, da hat sie nicht gesagt, hey, seid ihr verrückt, geht doch schwimmen, sondern dann hat sie irgendwie mit Schmierseife den einzigen Hügel in unserem Garten präpariert, damit wir Skilaufen konnten im Sommer. Also sie war radikal lösungsorientiert und ich muss sagen, das war prägend für mich. Mhm. Weil ich auch oft quasi Lösungen finde, die auch ein bisschen gaga sind, also die halt sehr radikal sind, so ein bisschen ohne Rücksicht auf Verluste, also wo ich dann nicht genau überlege, was beschädigst du gerade, sondern Hauptsache, ich löse das Problem.
Du schreibst ja auch in dem Buch, dass das Schlimmste eigentlich für einen Kreativen die Bedenkenträger sind und dass Ideen ja was sehr Zartes und Zerbrechliches sind und da darf man eben nicht gleich draufhauen, die muss man erst mal fliegen lassen.
Genau, Ideen sind ein sehr wertvolles Gut, aber eben auch eine sehr zerbrechliche Ware. Mhm. Die gehen schnell kaputt.
Ja, die gute alte Litfaßsäule, was meinst du, Jean-Remy, taugt die noch oder taugt die wieder für Werbung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin Fan von Außenwerbung, weil die von den alten Medien ist es die am längsten überleben wird, weil solange der Mensch frische Luft zum Atmen braucht, wird er rausgehen und wird sowas sehen. Und es gibt ja auch sehr innovative Werbeformen im Outdoor-Bereich, vor allem von der Firma Ströer. Also mit Motivwechsel, mit Bewegtbild und so weiter. Und auch mit Geotargeting, also die genau messen, wann kommen wie viele Leute vorbei, was sind das für Leute. Mhm. Und entsprechend werden Motive ausgespielt. Also Außenwerbung ist nicht tot.
Und was natürlich auch nicht tot ist, ist die gute Idee. Und wir gucken noch mal auf deine oder auf eure Ideen von Jung von Matt von der Agentur Angela Merkel. Wir haben es vorhin schon mal kurz gezeigt. Lust auf eine neue Frisur, mieten Sie sich ein Cabrio. Wir sehen hier noch, es hat damals 159 Mark gekostet. Also ist so die Zeit, wo Angela Merkel noch, Generalsekretärin oder Umweltministerin war. Das ist ja total lustig gewesen. Wir haben es damals alle, ich weiß noch, scheckig gelacht. Das war so klasse. Aber da muss es ja auch einen Unternehmer geben, der das mitmacht, nämlich Erich Six damals.
Genau.
Ist das besonders? Solche auch im Grunde mutige.
Ein ganz besonders mutiger Unternehmer, der sich auch persönlich um Werbung gekümmert hat. Der das ja nicht irgendwie querdelegiert oder runterdelegiert, sondern der war immer präsent, hat auch die Entscheidung getroffen und eben sehr mutig entschieden. Und ich behaupte immer, die Werbung für Sixt, das hätte jede gute Agentur hingekriegt, weil der entscheidende Faktor war nicht die Agentur, sondern Das war der Auftraggeber in dem Fall.
Einer, der mutig ist. Und Angela Merkel hat auch Humor bewiesen, wie du gerade schon gesagt hast. Du hast ja nachher noch mit ihr zusammengearbeitet und hast eine große Kampagne gemacht als Kanzlerin 2017.
Das war langweilig, ja, genau.
Das war dagegen langweilig.
Das war langweilig, weil es ist eine im Privaten eine unglaublich originelle, auch witzige, auch emotional tolle, also ein toller Mensch. Aber einen Wahlkampf für sie zu machen, da wusste ich von vornherein, das wird langweilig, weil sie in der Defensive gewinnt. Mhm. Also wenn sie Fußballtrainerin wäre, würde ich auf ihre Siege setzen, aber ich würde mir kein Spiel ansehen, weil sie würde einfach hinten zumachen, keine Fehler, und so wird sie Meister werden.
Du hast ja auch für Gerhard Schröder schon Werbung gemacht, hat auch funktioniert. Und du hast da auch mal so eine Schweigeminute für all die Ideen, glaube ich, ins Leben gerufen, die nichts geworden sind. Und davon gab es ja auch genug.
Genau, ja, die Schweigeminute war sehr riskant. Das war so ein Galaabend mit, was weiß ich, 300 Gästen, alle festlich gekleidet, mit Gerhard Schröder, war auch anwesend. Und ich habe eine Schweigeminute für alle verstorbenen Ideen, die in Meetings, die abgeschossen, die in Meetings ermordet, hinterrücks niedergemetzelt, zerstückelt und so weiter wurden. Und das war sehr mutig, weil es war natürlich ein gewisser Zynismus oder sagen wir mal ein Verdacht, dass es sehr zynisch ist angesichts der ernsten Schweigeminuten bei Katastrophen, bei Terroranschlägen und so. Aber ich habe mir oft immer wieder gesagt, bei solchen Ideen, du kannst nicht ängstlicher sein als dein schlimmster Kunde, sondern du musst dann auch selber mal, also du forderst von deinen Auftraggebern immer Mut, und dann kannst du nicht selber der große Schisser sein. Und jetzt machst du es einfach, und es hat gut geklappt.
Ja, und wie mutig du sein kannst, das können wir hier sehen. Du bist ja sogar als Unterwäschemodel dann in die Bresche gesprungen für einen deiner Kunden und hast dich, Me, Myself and My war damals der Slogan für die Wäschefirma My, so abgebildet. Habe ich mich gefragt, ist es jetzt schon KI, dieser Body, oder hast du dir den extra antrainiert? Oder ist der immer so?
Genau, das war nicht Mut, sondern Arbeit. Also ich war vorher, als ich wusste, das Shooting findet statt, habe ich mich gleich bei McFit angemeldet und habe natürlich trainiert, damit das alles ordentlich aussieht, und habe auf Desserts verzichtet, 3 Wochen lang.
Ja, klar, 3 Wochen lang.
Um das dann hinzukriegen. Mhm. Aber dafür wurde das Bild dann auch null bearbeitet.
Und deine Söhne finden das wahrscheinlich mega peinlich.
Peinlich.
Dass der Papa sich mit über 50 noch mal so abbilden lässt. Aber du kannst es ja. Man kann dich ja so gerne und gut anschauen. Das ist schon spannend, diese ganze Welt, in der du da lebst und gelebt hast, weil du bist ja seit 7 Jahren nicht Privatier, dir gehört die Agentur ja noch, aber du bist nicht mehr im operativen Geschäft. Das ist ein schreckliches Wort. Du machst ja auch Kunst, du bist ja ein Konzeptkünstler und Buchautor. Aber kannst du so durch die Welt gehen, ohne dauernd in Slogans zu denken, oder fällt dir noch jeden Tag was ein?
Also mit Werbung habe ich schon sehr abgeschlossen. Ja. Und da war schon ganz gut, dass ich das eher zu lang gemacht habe. Also ich habe es eher ein paar Jahre zu lang gemacht, habe dann auch gemerkt, du wirst nicht besser, sondern eher schlechter. Und es ist dann wirklich Zeit, jetzt damit aufzuhören. Und ich wollte aber nicht nichts machen und nicht nur noch da sitzen und Rotwein trinken, sondern ich wollte weiter kreativ sein. Und ich wollte nach 5 Jahrzehnten als dienstleistender Kreativer wollte ich endlich mal selbstbestimmt Ideen entwickeln. Also die letzte Instanz für meine Kreativität sein und mich nicht reinreden lassen und nicht von Ängsten und Sorgen und Nöten anderer abhängig sein. Und und dann habe ich mich für Konzeptkunst entschieden. Und habe schon schöne Ausstellungen gemacht und mache dies und das. Demnächst in Hamburg eine schöne Ausstellung in einem Pferdestall am Pferdemarkt.
Da sind wir sehr gespannt und freuen uns, wenn wir das sehen können. Und wir gucken auf die Zeit. Es ist leider um. Auch bei uns. Nicht nur die Lebenszeit, auch die Sendezeit. Danke, Jean-Remy Format. Und morgen kommt Caroline Wahl, Bestseller-Autorin. Sie kennen bestimmt ihre Bücher. Jetzt ist das 3. raus. Wir reden drüber. Tschüss. Geht weiter mit dem Landesprogramm.